Wunderschönen guten Tag, heute hier live. Live, Simon, sind wir live? Nee.
Überhaupt nicht, kein bisschen live.
Nee. Trotzdem, wir sind ja für euch jetzt irgendwie direkt hörbar.
Das Besondere ist, wir sind alive. Wir sind alive. Nach dem Abgesang letzte Woche, da wollte ich auch nochmal fragen, die 100.000 Euro, ob die jetzt irgendwie mit Angelique weg sind oder ob du mir die einfach morgen zurückbeweist, weil diese ganze Sache mit Coca-Cola ist schiefgegangen.
Ach echt?
Ja.
Ja, ich habe die jetzt der Angelique dann einfach gegeben und jetzt zu meiner Bestürzung stelle ich fest, ich bin ja noch am Leben. Mhm. Das gibt natürlich jetzt ein paar Probleme die nächste Zeit, so, ne? Schulden und so weiter. Und naja, gut, da muss man jetzt sich ganz neu orientieren. Wenn man Glück hat, ist man aber natürlich in der Woche jetzt weg vom Fenster, ne? Es besteht ja noch die Chance.
Ja.
Also statt 7 Tage, 14 Tage.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich wollte eigentlich diesen Podcast ja gar nicht mehr machen. Ich dachte, die klingeln jetzt um 19.30 Uhr und wir können uns das sparen.
Ja.
Aber irgendwie sah doch jetzt alles besser aus und naja, gut, dann kommen sie nicht da mit ihren weißen Anzügen. Ja, ist ja auch okay. Wie kommt man jetzt an Geld? Wie verdient man eigentlich mit einem Podcast Geld? Die Frage kann man ja auch mal stellen.
Die Frage stelle ich mir schon seit Folge 1.
Ich glaube, das Wahrscheinlichste wäre, wir geben unsere Kontoverbindungen an hier und irgendein Hörer, einer der wenigen, überweist uns einfach mal 1.000er. So kämen wir an Geld.
Ja, das ist ja so ein bisschen so wie Crowdfunding, ne? Heutzutage wollen ja alle für alles Crowdfunding haben. Früher, wir haben Filme gedreht umsonst, wir haben es organisiert, wir haben Essen gekauft, wir haben einfach alles umsonst gemacht und hatten nie die Hoffnung, irgendwo mit Geld zu verdienen. Man hat es einfach gemacht. Heute will keiner mehr irgendwas machen und will sich gleich crowdfunden lassen. Ich gehe aus dem Haus und will mit dem Taxi zum Flughafen. Wer bezahlt mir das?
Was gut. Heißt eigentlich,
aber deswegen könnten wir jetzt auch, wir wollen einen Podcast machen und fangen jetzt mit, welche Folge haben wir, ja. 16? Fangen jetzt damit an, Crowdfunding dafür zu. Ja, wir brauchen noch Crowdfunding für unseren Podcast, weil ich will auch mal ein Wasser trinken zwischendurch. Meine Stimme ist dann belegt und dann kaufe ich mir von eurem Geld auch eine Kiste Wasser.
Ja.
Ne?
Da braucht man mal 12.000 Euro.
Und dann kaufen wir uns mal ein Thema, ein gutes, ja, von einem Autoren können wir uns dann kaufen.
Ja, was heißt
dieser
eigentlich?
Dieser Sessel, in dem ich immer sitze, der ist durchgesessen.
Was heißt
einen neuen Sessel?
Ich komme hier gar nicht mehr dazwischen. Was? Ich wollte dir jetzt seit 2 Minuten einen Witz machen.
Simon, mach du jetzt deinen Witz.
Ja, los, komm. Was heißt denn Crowd eigentlich übersetzt? Ich habe den Eindruck, es heißt Mitleid. Dieses ganze Crowdfunding.
Früher war Crowd ein Schimpfwort für einen deutschen Soldaten.
Mit K geschrieben.
Die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit ist vorbei. Ja.
Mitleidsfändungen. Ich weiß, genau, wie wir an Geld kommen. Mit unserem Podcast. Ja. Klicks, Klicks, Klicks. Klicks, Klicks, Klicks. Wir brauchen mehr Hörer.
Ist das jetzt das Thema? Oder kommt jetzt das Thema, das uns mehr Hörer beschert? Sex.
Bingo.
Du nennst das Thema jetzt einfach Sex, oder was?
Ja, ich glaube, das Thema Sex haben wir schon so viel abgefrühstückt.
Das Thema heißt Porno. Das haben wir noch nicht so viel abgefrühstückt. Okay.
Ja, dann müssten wir ja der Theorie zufolge 2 Millionen Hörer haben. Nee, ich dachte mir, Wir sind ja immer noch Nihos erfolgreichster Podcast. Unbestritten.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Aber wir sind nicht Gütersloh erfolgreichster Podcast. Und das ärgert mich ein bisschen.
Also wer ist Gütersloh erfolgreichster Podcast? Wer ist das?
Was macht man? Was macht man in so einer Situation, Thilo?
Moment, Sekunde,
ich sag's dir.
Sag mir erst, wer der Feind ist. Sag mir erst, wer der Feind ist. Wer ist Gütersloh erfolgreichster Podcast?
Ich sage dir, was man in so einer Situation macht. Man greift
an.
Man greift an. Und wir greifen heute an. Philipp Fleiter, Verbrechen von nebenan.
Ja.
Das ist ein sehr erfolgreicher Podcast. Und Philipp Fleiter ist ein Gütersloh. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich der erfolgreichste in ganz Ostwestfalen. Verbrechen
aber
von nebenan.
Aber ich kenne den Podcast gar nicht. Ich kann ihn jetzt gar nicht durchhängen.
Ja, aber du kennst Philipp Fleiter.
Nein.
Er hat uns doch mal geholfen bei diesem Vox-Casting. Da haben wir den angerufen. Ich habe den angerufen. Das ist ein Moderator.
Ach so, ja, natürlich. Ich weiß Bescheid. Ja, 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 ja.
Ja, das Schlimme ist auch, man kann gegen den nichts sagen. Der macht das gut. Ja, der ist sympathisch und der macht das gut. Aber diese Verbrechernummer, ne, oder auch Zeitverbrechen, wahnsinnig erfolgreicher Podcast. Und dann dachte ich mir, dann machen wir das heute so wie so Cyber-Terminator oder so. Weißt du, es gab ja früher immer diese italienischen Imitationen. Ne? Ich habe gegoogelt, allein von Terminator gab es 28 Plagiate.
Das ist richtig.
So, und wir machen...
Mein Liebster ist Contaminator von Bruno Mattei. Der war aber eigentlich ein Rip-Off von Aliens. Hm. Aber Contaminator von Bruno Mattei, wurde in Italien unter dem Titel Terminator 2 vermarktet. Bevor es Terminator 2 gab, was sagst du jetzt?
Das finde ich, ist geschäftstüchtig. Und das sehe ich auch für uns. Diese Möglichkeiten sehe ich auch für uns. Und deswegen heißt unsere Folge heute nicht Verbrechen von nebenan, sondern Verbrecher von nebenan.
Verbrecher von nebenan?
Ja, das allein schon die Leute, die sich vertippen, die landen doch bei uns.
Ja, aber also der Podcast heißt jetzt einfach so. Oder worüber reden wir jetzt? Reden wir über Leute, die wir kennen, die kriminell geworden sind?
Ja, dachte ich. Irgendwie sowas wird uns schon was einfallen. Was die können, können wir auch. Wir nennen einfach unseren Podcast Verbrecher von nebenan. Dann landen eh immer schon über diese moderne Search Engine Optimization. Die Leute landen dann bei uns. Und so klauen wir dem Giganten aus Gütersloh die Hörer.
Ah, die Idee ist genial.
Die Idee ist genial.
Ja. Und der wird uns nie wieder helfen, wenn wir bei einem Vox-Casting irgendwie teilnehmen.
Ja, das wird er wahrscheinlich nicht machen. Das wird er wahrscheinlich
Da kann man überhaupt machen. Über die ersten Verbrecher nämlich sprechen. Das sind nämlich die, die uns um diese Moderation dieser Sendung gebracht haben.
Ja, wollen wir mal die Namen nennen?
Dann wundern ich weiß die gar Leute. Nicht, welche Namen das sind.
Ja, ich schon.
Fakt ist, wir hatten eine Einladung zu einem Casting als Moderationspaar. Aber wie hieß die Show? Kann man ja ruhig sagen. Ich habe es vergessen.
Nein, das können Show? Wir doch nicht sagen. Das gibt's doch alles.
Ja, aber man kann doch sagen, dass wir dafür gecastet wurden.
Ja, ich weiß nicht. Aber es hat doch nicht geklappt. Wir müssen hier unsere Erfolge verkaufen.
Das war ja auch konstruiert jetzt mit dem Verbrecher sein.
Also es ist geworden...
Ja, wir waren bei einem Casting und wir sind es nicht geworden.
Es ist geworden Michael Mittermeier. Sympathischer Kollege, muss man dazu sagen.
Ja, moderiert er das alleine oder sind die jetzt auch zu zweit?
Und der andere von Single Dates. Also meine Freundin guckt ja immer das perfekte Dinner und vorher läuft 50 Single Dates, 50 Single, irgendwas auf Vox zwischen 18 und 19 Uhr. Und
dieser Mann, das soll gut sein, habe ich gehört.
Dieser Mann, alt und fett, ja, deswegen wissen wir auch, Thilo, warum du mitgecastet wurdest.
Da war ich aber doch noch jung und fett. So lange ist das doch schon her.
Ja, aber warum bin ich denn mit Michael Mittermeier? Gehöre ich auch schon so zum alten Eisen? Ja, ist ja scheinbar so. Na, Michael Mittermeier ist ein geiler Typ übrigens. Den habe ich mal kennengelernt. Ich glaube, ein bisschen Flachsen. Ein bisschen Flachsen ist hier erlaubt.
Ich kann dazu sagen, dass ich sein legendäres Programm live gesehen habe, nämlich Sept. Wo er noch das blaue T-Shirt getragen hat und die schwarze Lederhose, habe ich in Gütersloh in der Stadthalle gesehen und mich totgelacht. Das war eine Sensation. Irgendwann Mitte der 90er, Ende der 90er, irgendwie so.
Als man noch Heros del Silencio
wo der Heros del Silencio noch auf den Partys lief, genau, richtig. Und sexy, was hast du nur aus diesem Mann gemacht? Du musst ihn an hohen Stiefel lecken.
Und extra, extra breit. Gestern habe ich noch das Original gehört im Radio
von
Hildegard Knef.
Nee, ist das nicht von Hans Albers? Das ist das Original.
Ach
so.
Na, es ist
ja, das ist von Hilde Knef. Aber Flieger, grüß mir die Sonne, ist Hans Albers.
Ja, aber weißt du, Hildegard Knef, die läuft nur in Berlin im Radio, Thilo. Hildegard Knef läuft nur in Berlin. Ne?
Ja, alles Verbrecher, ne? Zu dem Thema.
Ach so. Ja, und zwar, pass auf. Genau genommen... ich weiß noch nicht genau, ob uns das hier so gelingt, dass wir dem Verbrechen von nebenan hier in die Karre fahren. Bisher hört sich das alles für mich nach Promo an. Und es geht auch noch so weiter, denn die beste Folge für mich persönlich bei dem Philipp, bei dem Kollegen, ist Folge 12, Doppelmord an Heiligabend.
Ach.
So, und zwar...
das weiß ich, das war mein Englischlehrer, der umgebracht wurde, ne?
Das war mein Englischlehrer. Warum nimmst du mir hier alles weg?
Ach, na, ich hatte den auch. Nee! Warte mal, hatte ich denn den Schröder? Nein, ich hatte den nicht. Jetzt habe ich den Gag versaut.
Schröder, unser Lehrer. Unser Lehrer ist umgebracht worden. 2013, Heiligabend, zusammen mit seiner Schwester.
Mhm.
Ja, dann war es unser beider Lehrer.
Nein. Ich kann mich an ihn erinnern.
Dann hast du mir den Gag versaut.
Ich hatte Appelmann in Englisch.
Ja, Appelmann, ach ja.
Ich habe dir einfach nur den Gag versaut. Ist das ein Gag? Das ist kein Gag.
Na, die Pointe, die Anekdote.
Ja, ist richtig. Also in Gütersloh hört uns kein Mensch mehr, wenn wir uns jetzt da über sowas lustig machen.
Wir greifen Gütersloh an.
Pietätvoll sein.
Achso, ja, natürlich. Ja.
Achso, wir greifen, okay.
Du hast ja völlig recht. Wir müssen pietätvoll. Das war ein grausamer Mord. Ein grausamer Mord. Mein Englischlehrer.
Nicht nur an, wir klauen dem Philipp jetzt auch einfach direkt 1:1 seine Sendung und seine Themen.
Beziehungsweise wir rezitieren seine Sendung, aber mit einem persönlichen Bezug.
Mhm. Ja. War der nett, der Schröder? War das ein guter Englischlehrer?
Er war
schwarze Handschuhe, schwarze Lederhandschuhe, schwarze Lederjacke.
Ja, und dann hatte der so eine James-Bond-Geheimagentenbrille immer.
Ja.
Da hat er sich irgendwie vergriffen, irgendwie bei Vielmann oder so. Da so eine ganz komische Cyberbrille mit so einem breiten Rand. Und dann war er schon irgendwie gut aussehend, auf eine Art, aber auch immer so ein stehengebliebener Junggeselle mit so einem merkwürdigen Style. Und dann hat er die Vokabel to moan erklärt. Stöhnen, to moan, stöhnen. Mhm. Ah, ah, stöhnen, to moan. Ah.
Naja, das war ernsthaft?
Ja, das war natürlich für die Schüler.
Und ihr wart, wie alt wart ihr?
Na, Pubertät, 16, 17 so. Ja. Das war dann immer so ein bisschen unfreiwillig.
To moan?
Komisch. Ah, oh. Stöhnen. Ja, das war dann immer so ein bisschen naja. Ja.
Und der wohnte also mit seiner Schwester dann zusammen?
Auch nicht. Die haben gut situierte Leute im Stadtpark Gütersloh, beste Wohnlage. Also da wohnt auch die Familie von Nobilia, von Miele. Die Gütersloher Industriellen wohnen da. Und wohl seine Schwester, die Ärztin war. Und ein ganz, ganz grausiger Mord und bis heute nicht aufgeklärt. Aber wenn ihr das richtig gut besprochen haben wollt, dann wisst ihr ja Folge 12 Doppelmord an Heiligabend. Ich dachte, vielleicht haben wir auch ein paar krasse Verbrecher-Anekdoten auf Lager. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass Klaus Pfeiler die Lampen von Harald geklaut hat. Und dann hat Harald voll Stress gemacht und am nächsten Tag hingen die Lampen wieder. Das sind so die Crime-Stories aus Niehorst.
Also ich habe hier eine Crime-Story zum Beispiel aus Köln. Da gab es einen Kiosk im Veedel. Der Besitzer hieß Armin, nennen wir ihn mal Armin. Irgendwie war es bekannt, dass das ganze Veedel da immer schön was zu kiffen gekauft hat. Also die haben auch selber in dem Kiosk viel gekifft. Es roch die ganze Straße rauf und runter, roch es nach Kiffe.
Die ganze Straße rauch und runter.
Rauch und runter, roch es wie verrückt. Und man dachte, ja, das ist dann irgendwie NRW. Wahrscheinlich haben die auch andere Probleme. Das ist irgendwie legal. Und ist halt so. Und alle sind da auch gute Bekannte, haben regelmäßig da ihr Zeug abgeholt. Und dann war ich mit einer Freundin essen im Veedel und kam zurück. Und dann stand die grüne Minna stand da, Polizeiwagen. Und dann wurde Armin von 4 Polizisten mit Handschellen in dieses Auto reingeschoben und weggefahren. Und dann war der Kiosk irgendwann zu. Aber das war, weil er, glaube ich, irgendwie 16-Jährigen was zu kiffen verkauft hat. Das ist natürlich nicht okay.
Ach, das darf man nicht.
Von gegenüber, von dem Buchladen, da hatten die sich wohl, oder irgendwie gegenüber beim Friseur, ich weiß nicht, die hatten sich irgendwo mal ein bisschen einquartiert, die Polizei, und hatten das eine Zeit lang beobachtet. Und dann gab es Beweismaterial und dann war der Schotten dicht.
Ach, guck.
Ja. Und direkt als dicht war, stand ich noch davor, der Laden versiegelt, kam direkt ein Freund von mir, nennen wir ihn mal Robert. Und Robert meinte, ey, was ist das denn? Ich hatte doch hier noch eine Lieferung. Ja, der Laden ist dicht. Da kannst du machen, was du willst. Ah, scheiße. Ja, das war fatal. Da ist eine Notsituation dadurch entstanden. Weißt du, es ist fast wie bei Corona gewesen. Nur nicht Klopapier, sondern halt einfach Gras, ja?
Ja, klar, das ist natürlich hart dann für die Leute. Also Kioskbesitzer, manchmal, aber ich will jetzt auch nicht hier wie ein Sozialneider dastehen. Aber manchmal checkt man es auch nicht. Dann, wenn bei uns unten der Kiosk, da ist immer der Besitzer immer in der S-Klasse. Der sitzt immer gegenüber auf der anderen Straßenseite, sitzt er immer in der S-Klasse.
Was, ernsthaft?
Ja, also im 100.000-Euro-Mercedes. Und guckt. Ja. Vielleicht ist der Job unterschätzt, einfach im Auto sitzen und gucken. Den Kiosk
angucken. Was machen die denn? Ja, du meinst, das ist doch so.
Der guckt. Und manchmal ist aber auch so da drin. Oder mein anderer Kiosk in Köln, da, das waren ganz, ganz sympathische Leute da. Und da hatte der Sohn immer eine Corvette mit 430 PS. Da denkt man immer
nett.
So, ist das jetzt das Hauptgeschäft? Ist Twix, Duplo und das Brötchen von vorgestern, ist das jetzt das Hauptgeschäft? Man weiß es nicht so genau. Und bei dem Kiosk ist mir wirklich, da hatte ich mein bestes Promi-Erlebnis ever, ever, ever.
Und in dem, wo der Sohn Corvette fährt?
Ja. Die Mutter war nämlich, hat immer gern Fernsehen geguckt und war Fan. Und eine ganz sympathische Familie. Ich will den auch nicht, ich bin der ekelhafte Deutsche, ne, der den Leuten nicht ihre Statussymbole gönnt. Ne, ist ja ekelhaft. Na, ich war mir, ja, ich meine, es war auch irgendwie geil. Er hatte halt immer so einen Flitzer. Ist die Frage überhaupt zulässig? Wie bezahlt er das? Ist er eigentlich Spießerscheiß? Ne? Ist doch egal, geht einem nichts an. Ne? Ist unfair eigentlich. Ist eigentlich doof, sowas, so eine Frage aufzuwerfen. Ne?
Aber ich frage mich immer, man selber macht da so gewissenhaft seine Steuer und jeder Euro 10 wird auf die Waagschale gelegt. Wie wäre denn sowas überhaupt möglich? Ich frage für einen Freund, wie ist es möglich, dann sowas so nebenher? Dann, ich meine, kann es illegal sein oder bin ich jetzt echt zu naiv? Ich bin zu naiv, ne? Ich bin einfach nicht diesem kriminellen Dasein gewappnet. Ich müsste mich da mal schlau machen, aber kann man solche Summen veruntreuen und sich dann nach außen hin sowas kaufen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das sind so diese Bargeschäfte, ne? Man kann ja einfach noch so unglaublich viel Bar kaufen. Aber dann wirklich so eine große Kiste, das weiß ich auch nicht.
Ja. Ja, das ist richtig.
Dein Vermögen ist ja im Maifeld gelandet.
Mein Vermögen ist im Maifeld gelandet und in diversen Coffee-Shops, ja, genau.
Coffee-Shops? Also Cafés.
Nein, also Cafés. Coffeeshops, die gibt es ja nur in da drüben, ne?
Ja.
Nein. Nein, ich habe wirklich also mit dem Gesetz irgendwie. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir mal in Gütersloh durch die Brinke gingen, also durch die Landschaft. Und da ist ja dieser große Schrottplatz und der war abgeschirmt mit einem großen Zaun, der getragen wurde von schweren Stahlträgern. Jetzt war irgendwas übers Wochenende passiert, da muss wohl ein LKW reingebraten sein, diese Stahlträger waren verbogen, ohne Ende und der ganze Zaun lag da nieder. Also keine Ahnung, was für eine riesen Treckermaschine da reingebraten ist, dass dieser Zaun so im Arsch war. Und dann ging ich mit Uwe und Dieter, wir gingen da durch die
Brinke,
durch die Landschaft und gucken uns das an, durch die Brinke. Und wollten, klar, wir wollten auf dem Schrott, wir hatten ja damals da so eine Art, so ein kleines, in so einem ehemaligen Lufttank, hatten wir uns ja so eine Art Zentrale eingebaut mit Sachen, die es auf dem Schrott gab. Also so ein Lufttank, muss man sich vorstellen, wie so ein Fingerhut, in riesengroß. Und da hatten wir uns so eine Art Wohnzimmer eingerichtet mit Möbeln, so einen alten Fernseher hatten wir da reingestellt, der es natürlich nicht getan hat. Es sah aus wie ein Wohnzimmer, ja. Auf dem Schrottplatz. Und da wollten wir natürlich hin. Und dann sahen wir, dass dieser Zaun so verdemoliert war. Und dann kam ein Auto angefahren. Da hatten wir natürlich immer schon Angst mit 15, 16. Das Auto kam immer näher und näher. Und dann stieg jemand aus und er hat tatsächlich den Albtraumsatz Nummer 1 rausgehauen, vor dem man als Jugendlicher immer Angst hat. Zivilstreife der Polizei. Alle Ausweise her. Und wir so, hatten ja eh schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir ja immer auf diesen Schrott gingen, illegalerweise. Das war ja schon eine Art Hausfriedensbruch, aber es war mitten am Arsch der Welt, zwischen Wäldern und Ländereien lag ja dieser Schrott. Ja, und dann hat er uns da hochgenommen und hat uns da irgendwie abgeklopft. Dann mussten wir ihm da zeigen Sie mal, was in der Dose ist. Uwe hatte natürlich nur Fishermans dabei. Oh, das fand er aber verdächtig, dass das nur Fishermans waren. Der dachte wahrscheinlich, wir sind so ein paar Kiffer. Und dann fragte er uns auch, ob wir das gemacht hätten mit dem Zaun. Ja, ich bin in Wahrheit der unglaubliche Hulk und habe dieses getan. Nein, es war einfach so, wie dann da war selbst wir, obwohl wir natürlich ordnungshörig waren, direkt perplex und haben gesagt, aber wie denn? Wie sollen wir das denn machen? So, ne? Und wir hatten ja diese Arbeitshandschuhe dabei, um Schrott anzupacken. Und man, nee, wie sollen wir das denn machen? Und man, ja, mit den Handschuhen? Ja. Wieso ja? mit den Handschuhen, ne? Ja, aber irgendwie meinte er, er wollte die Tage nochmal vorbeigucken. Und dann ist er irgendwie abgehauen. Zivilstreife der Polizei. Ich fand es ein bisschen unseriös. Aber es war wahrscheinlich alles nur eine jugendliche Wahrnehmung. Irgendwie fühlte man sich wie ein Krimineller in dem Moment.
Ja, aber ich weiß auch noch, als du das dann zu Hause erzählt hast, das war schon eine sehr unangenehme Begegnung. Erzählt, ja.
Nein. Ja, das war eine unangenehme Begegnung, hundertprozentig.
Ja, du hast das erzählt 1986 halt.
Ja.
Und das war ganz unangenehm. Ja, der hat euch richtig stramm stehen lassen, ne? Wie man das so gemacht hat. Und ja. Da muss ich ja mal so sagen, Stichwort Alltagsrassismus tatsächlich. Ich mit meinen blonden Haaren, ich werde nie gefilzt. Ich werde nie, mich hält nie jemand für kriminell. Niemals.
Ja.
Ich hatte zuletzt eine Routinekontrolle und da war es wirklich so, dass die Beamten mich einmal irgendwie persönlich sehen wollten. Oder es war so ein ganz peinlicher Vorwand, wo man so dachte, oh, dann sagt doch einfach irgendwie, ihr wollt ein Foto oder was weiß ich. Na, ein Foto ging natürlich dann nicht, aber sie wollten einmal ganz kurz in meinen Kofferraum gucken. Haben sie mich mal einmal so angelabert. So, das war aber wegen diesem Promi-Scheiß. Und ansonsten mit meinen blonden Haaren, auch im Ausland, ne, ich bin nie der Böse. Immer, ich werde immer durchgewunken.
Ja, das Racial Profiling für dich läuft positiv, ne?
Es läuft positiv, ja. Ja, das muss man wohl so sagen. Was war denn eigentlich damals mit Dieter Zumwede? Der rannte doch da auch über den Acker, wo du auf dem Schrott rumgehangen hast. Dieter Zumwede, kann man nicht ergoogeln.
Also unsere gute Freundin Katrin, da muss man sagen, das war gemein. Weil Katrin ist so eine, der empfiehlst du dann einen Gruselfilm. Ich weiß noch, wie Assas mit Nicole Kidman, alle waren drin, alle haben sich gegruselt. Katrin gruselt sich nicht. Katrin sagt immer, ich grusel mich nicht bei Geistern. Ja, aber der Film ist doch gruselig. Nein, ich grusel mich nicht. Wovor sie dann aber Angst hat, sind so eine Gurken wie Halloween 5. Ja, so wo unser einer direkt einschläft, das findet Katrin dann schlimm. Also ich sag, warum findest du das denn schlimm? Wenn einer mit einem Messer hinter einer Frau herrennt, das findet sie schlimm.
Also Tiefgarage-Messer.
Tiefgarage, Messer, dunkler Wald, Messer, Garten, Messer, es klingelt an der Tür, Messer, alleine zu Hause, Messer. Das sind immer die Assoziationen. Gesicht vom Fenster, Hilfe, einer mit dem Messer. Michael Myers steht mit dem Messer irgendwo. Da hat sie Angst. So, dann ist dieser Zuwehmer ausgebrochen. Das war ja irgendwie ein spazierte, also es ist ein Mörder gewesen. Wirklich ein schlimmer Mörder, der ausgebrochen ist. Für die Leute, die es nicht mehr wissen, sie können es auch googeln, Dieter Zuwehme. Und der war auf der Flucht und der wurde tagelang nicht gefangen. Und obwohl ich zu Katrin immer sagte, du regst dich auf, es kommen keine Mörder mit Messern. Ausgerechnet, da wo sie wohnte, in dem Kaff, ausgerechnet, da ist der Zuwehme rumgelatscht. Ah, und wirklich 100 Meter weiter wurde er gesichtet. Ausgerechnet die immer Angst hatte, wohnte am Arsch der Welt auf dem Feld und genau da ist der Mörder rumgeschlichen. Da fällt dir dann hinterher auch kein Argument mehr ein, so nach dem Motto, reg dich doch nicht auf. Sie wurde, ich glaube, sie hat sogar einmal auch mit den Polizisten gesprochen. Irgendwie wurde sie da vernommen.
Ich habe den nicht gegoogelt gekriegt.
Ich weiß noch, wie es gab immer einen netten Cop mit so einer coolen Sonnenbrille, der war echt sympathisch. Es gibt bestimmt ganz viele nette Polizisten, also das davon ab, aber dieser war immer außergewöhnlich sympathisch. Und der hat dann irgendwie Katrin hinten im Polizeiauto nach Hause gebracht und hat dann mit dem Megafon übers Feld, da war eh keiner, hatte gesagt, Gott, wird sicher nach Hause gebracht, die hat eine persönliche Eskorte. Das fand Katrin auch lustig, aber der hat immer so Witze gemacht. So viel zum Thema Kriminalität in Gütersloh, Niehorst, das ist alles ein bisschen zahm. Aber immerhin den Mörder, der bleibt uns.
Ich habe versucht, ihn zu googeln. Wie wird der geschrieben? Ja. War der denn auch schon bei dem Verbrechenspodcast?
Zuwehme mit H.
Zuwehme.
Und ich habe den auch mal wieder gegoogelt, der lebt noch und er sitzt aber ein, weil er wirklich so ein Typ ist, der geht rum und killt dich direkt aus dem Stand. Da musst du wirklich aufpassen.
Also bei uns die Straße runter, wo wir aufgewachsen sind, ist ja diese eine JVA, aber das ist ja Jugendvollzugsanstalt, da sind nicht die Schwergewichte. Wo sind denn die gefährlichen Leute? Die sind schon auch in der Senne, ne? JVA Senne, glaube ich.
Das weiß ich nicht, ob sich das... Weiß ich nicht.
Früher Köln, Klingelpütz.
Oh, ich hatte Klingelpütz schon mal
einen. Klingelpütz war Knast, früher Köln.
Köln, Klingelpütz soll richtig die Hölle gewesen sein. Da haben diese ganzen fiesen Typen drin gesessen. Und ich habe ja einen üblen Schläger gab's, ich weiß den Namen nicht. Der hat auch Leute wohl weggeputzt und umgelegt und alles gemacht. Der sitzt jetzt immer als Öpperchen hier auf dem Platz.
Ach so.
Ist ein ganz netter Opa. Und irgendwer sagte mir mal, der war mal Boxer. Der war auch in dieser Kölner
Schäfers Nas.
Schäfers Nas. Der war es nicht, der war's nicht, aber so ein Handlanger aus der Ecke und so. Ein schlimmer Finger. Und dann wurde gesagt, hier. Jetzt so ein netter Opa. Damals eine harte Sau. Ja, der trifft dann immer noch so einen anderen und dann sitzen die da und füttern Tauben. Also die füttern nicht wirklich Tauben, aber das ist so das Bild, was sich bietet.
Das Milieu sitzt ja auch am Eigelstein. Ich habe ja in Köln immer am Eigelstein gewohnt, ja. Und da wohnen auch zwei Edeldirnen von damals. Und die eine...
heißt Angelique.
Die eine heißt Angelique und die andere heißt Blasic tatsächlich. Das ist die Blasic. Und die Blasic lästert dann immer am Eigelstein über die Angelique. Sagt immer, ja, die war ja immer im Puff, ne? Ich habe ja Kreuzfahrten gemacht.
Hm? Ach.
Ja, sie hatte
Kreuzfahrten? Hat die, ja, das ist so ein Ding?
Sie hat Kreuzfahrten gemacht als edle Prostituierte, ja. Mhm. Und der lange Typ.
Schleichen sich da von den Rentner-Ehepaaren, schleicht sich der Kerl dann nachts, wenn die Frau pennt, schleicht sich der Rentner raus und geht dann da zu Frau Blasic in die Kajüte. Oder wie sieht das aus?
So, ach so, ja.
Oder fahren viele alleinstehende Herren auf so einer Kreuzfahrt mit, weil sie wissen, dass eine Frau Blasic auch eine Kajüte bezieht. Ist ja unauffälliger, als wenn du dann irgendwo in so eine Puffstraße musst.
Also, ich habe keine Ahnung. Aber wenn man es jetzt mal sachlich angeht, würde ich mal sagen, ich war noch nicht mal auf einer Kreuzfahrt, aber es wird doch da dieselbe Situation sein wie Escort-Hotel-Bar, oder? Das ist das doch dann, ne? Anna, die sitzt dann immer an der Bar. Und da weiß ja, jeder so, okay, die ist hier, das ist eine Bezahlte.
Aber für mich ist das neu, dass es jetzt eine sozusagen Kreuzfahrtsprostituierte gibt.
Ich weiß das auch nur von der Blasic. Und weil die hat Kreuzfahrten gemacht. Da ist auch einfach so ein Statusding dann.
Also ist das dann so, dass sie einfach eine Kreuzfahrt bucht und sich dann vielleicht optisch eindeutig präsentiert im Bord. Bistro, Restaurant.
Ich weiß es nicht. Es hieß auch mal, es stand in der Kalkulation für Rock am Ring, standen 12.000 Euro für Prostituierte. Ich weiß nicht, wie sowas früher abgerechnet wurde.
Abgerichtet, so.
Abgerechnet, da habe ich keine Ahnung.
Bin ich in der ganz miesen Ecke.
Finde ich eigentlich nicht so. BWL vor 20 Jahren und dann eben mit diesen Milieus. Ich meine, da gab es ja ganz entscheidende Gesetzesänderungen mit den Sexarbeiterinnen. Ja, immer schon. Also schon vor 100 Jahren. Ist auch immer Thema. Ich lese auch gerade tatsächlich Zeit, Geschichte des Verbrechens, habe ich so im Kiosk, kauft man sich dann so ein Special. Und da spielt auch immer Prostitution eine Rolle. Die Geschichte der Prostitution, inwieweit die kriminalisiert war oder eben nicht. Und eigentlich ein interessantes Thema jetzt, Kreuzfahrten in den 80ern, nur wir haben einfach keine Ahnung davon. Weder von dem einen noch von dem anderen. Aber ich habe eine Art väterlichen Freund in Köln, der immer oberhalb wohnte. Der hatte oben so ein Penthouse.
Der dir immer die Wohnung bezahlt hat und dafür hin und wieder mal vorbeikam. Das wissen wir ja alle.
Was? Also, ja, so, genau, das war ein ganz freundschaftliches
Verhältnis. So hat Simon, für die Leute, die sich fragen, wie hat er eigentlich immer die Wohnung in Köln bezahlt, gekriegt, jetzt wisst ihr es.
Ich habe ab und zu Besuch bekommen. Und wir haben uns gut verstanden und ab und zu habe ich dann auch an der Bar sitzen dürfen, da haben wir einen geschlürft, immer ein guter Tropfen. Und ich habe dann immer meine Lauscher aufgestellt, weil es wurde viel erzählt über den Glanz vergangener Tage, was ich immer per se als ein sehr spannendes Thema empfinde. Und was kann der Sigismund so dafür, dass er so gut ist? Wie hieß er nochmal, Thilo? Gunther Philipp,
ja.
Ecki hat gesagt, hier, Gunther Philipp, das war bei mir ein Freund, der war auch in den 80ern manchmal hier, der saß hier an der Bar.
Gunther Philipp.
Und Skifahren hatte er gelernt bei Toni Seiler. Und so irgendwie ist ja Name-Dropping speziell, aber so in dem Zusammenhang gefiel mir das ganz gut. Und wir haben gequasselt und gequasselt und Eckart hatte auch irgendwann mal diese Geschichten drauf aus den 60er Jahren und die kriege ich jetzt nicht eins zu eins wieder, kann ich nur grob umreißen, bitte um Nachsicht. Da war dann in Köln so ein stadtbekannter Bankräuber so. Der hat dann auch mal den Rudolfplatz irgendwie ausgenommen. Da wusste jeder, der hat den Bankraub am Rudolfplatz gemacht. Aber irgendwie, ja, der ist da reingegangen. Aber der rannte dann auch rum. Der war auch bei Eckart dann noch auf der Party. Auch noch nach dem Bankraub. Und der war auch dann zusammen mit so einer Dirne, das war also Dirne, also eine prostituierte Frau, stadtbekannt. Aber die war dann so halb Prostituierte, halb Glamour-Girl. So war das dann irgendwie scheinbar in den 60ern, 70ern in Köln. Und dann hatte Eckart, war mit denen irgendwie auch befreundet und dann wollten die nach Belgien. Und Eckart ist vorgefahren und dann sind die irgendwie vom Baum geknallt und weg waren sie. Und das hatte er dann erst so im Nachgang mitbekommen. Also so eine Storys. Er war auch zum Beispiel...
sind von Baum gefahren und dann?
Ja, dann war das auch so eine Boulevard-Headline. Da war dann die Stadt...
Also waren die tot dann? Waren die dann tot?
Ach. Ich weiß nicht, ob es der Bankräuber war. Jedenfalls dieses Glamour-Girl hat es dann geschmissen. Ja, so eine Storys, wild. Und er war jemand, hatte einen Alfa Romeo Spider. Und hatte folgenden Job. Er hat Versicherungsbetrüger überführt. Da hat er immer eine Knarre im Handschuhfach gehabt, hat er gesagt.
Ach, du
Scheiße. Er offen gefahren ist, hat er immer Knarre im Handschuhfach gehabt, weil Versicherungsbetrüger werden ungern ertappt.
Ach.
Ja, Waffenschein, Knarre, lässig, ne?
Ja.
Also diese Geschichte. Eine andere Zeit, ja, aber gut, Köln.
Also das heißt, sie werden auch mal aggressiv.
Aber das ist ja... Chicago am Rhein, ne? Also
ja.
Ist ja auch nichts
Neues. Die Dokus sind ja, früher war Köln immer eine sehr kriminelle Stadt. Es gibt diese Dokus, es gibt auch den Film Heißes Pflaster Köln, ist ein toller Film aus den 60ern, ein Actionfilm.
Kommt man an den dran denn oder kann man den nicht gucken?
Ja, der kannst du überkaufen, DVD überkaufen. Ich habe ihn im Kino gesehen, 35, war knallvoll. Der war hier eine Zeit lang, vor 5 Jahren ungefähr, ein großer Hype, dann lief der ständig Filmhaus, Filmpalette, war immer ausverkauft.
Spannend. Ja, dieses...
Arthur Braus, der spielt mit. Das ist so wie wie die italienischen Poliziettis, nur dann halt aus den 60ern aus Deutschland in Köln. Auch ein bisschen hart ist der auch. Ist gut.
Bekannt in Köln ist ja auch der Lange Tünn. Der hatte eine Doku
auf
YouTube. Ne? Da fährt er mit dem Porsche den Ring auf und ab. Ich glaube auch späte 80er, 90er und... In Köln, da gibt es starke Jungs, ne? In Köln, da gibt es starke Jungs. So ein Zitat von ihm und, was heißt Zitat? Ist halt so dahergesagt. Und wie du sagtest, der ist viel am Eigelstein, ein großer Mann, aber lebt, glaube ich, auch in einfachen Verhältnissen. Vielleicht wird so jemand ja recht exklusiv eingeladen in Urlaube aufgrund alter Seilschaft, das weiß man nicht. Er macht auch Führungen. Jürgen und ich wollten immer eine Führung vom Langen Tünn machen. Haben wir noch nicht gemacht, muss ich noch mal anleiern.
Der Lange Tünn. Ich habe schon oft die Führung so halb mitgekriegt, weil ich dann da hochgegangen bin und dann ist der Lange Tünn, dann steht er da immer vorm Astoria-Kino, treffen die sich immer und dann hat er da immer so eine Traube um sich rum und dann klappert er im Fädel die alten Orte ab, Kneipen, wo es richtig abging. Ich hörte aber mal, es wäre sehr hart. Sein Programm und seine Witze sind... vor MeToo-Hintergründen nicht mehr stubenrein. Es wäre wohl sehr asozial, sexistisch, also ein bisschen so der Fips Asmussen des Verbrechens ist er irgendwie. Das ist wohl, also wenn man das macht, muss man sich ein bisschen anschnallen. Muss man da mit einem gewissen Dings rangehen, weil sonst ist das wohl sehr derb, so was der rauskloppt.
Immer der Haken an der Glorifizierung vergangener Zeiten, vergangenes Verbrechen, auch der Hamburger Kiez und natürlich das Milieu in Köln ist natürlich Gewalt gegen Frauen. Hat ja immer stattgefunden.
Der Schäfers Nas soll ein total asoziales Schwein gewesen sein. Überhaupt nicht cool, überhaupt nicht witzig. Seine Prostituierten wirklich übelst misshandelt haben.
Das kann man ja auch nicht so richtig gut abfeiern, ne?
Nein, das ist ekelhaft.
Das ist ekelhaft, so ekelhaft, ja.
ekelhafter Wichser. Genauso wie damals hatte ich eine gute Freundin, die war bei Scripted Reality. Und die hat dann so Gerichtsshows geschrieben. Und da war dann so ein Komparse dabei, so ein älterer Haudegen-Komparse. Die brauchten so einen Verbrecherkomparsen. Und der war dann so munter am Erzählen. Backstage, so, ja, damals mit dem Schäfers Nas. Da meinte, ist er immer nach Polen in den Wald Mädels ausknipsen gefahren. So, da denkst du, und sie dann so total geschockt, sie so, was? Mädels ausknipsen im Wald? Ja. Sind die das ist echt schlimm. Ja, überhaupt nicht lustig. Sind die darüber gefahren, Mädels ausknipsen? Das ist das Schlimmste, mit was ich je gehört habe.
Ja, und man fragt sich auch, wie viele Menschen sind denn da umgebracht worden?
Ja, und das ist einfach total pervers, weil das da offensichtlich gibt es da ja Sachen, die sind einfach wirklich nicht mitgekriegt worden oder was. Wenn die da, also ich wollte die Stimmung jetzt nicht drücken, aber das ist was ich aus erster Hand gehört
habe. Ja, aber
so ein Typ, ich glaube, der hat auch im Knast gesessen oder so, keine Ahnung. Also der war jetzt nicht ungescholten. Und dann wahrscheinlich irgendwie nach 20 Jahren rausgekommen und dann da Komparserie gemacht oder so. Aber die, ich weiß den Namen noch von meiner Freundin, ich nenne ihren Namen jetzt mal nicht in dem Kontext, aber die hat mir das erzählt. Und ich meinte so, sie sitzt dann da so lustig in so einer Produktionsfirma, will so eine Scripted Reality-Kacke dann da organisieren und dann sitzt da so ein Arschloch und haut dann da so eine Sprüche raus.
Ja, aber das ist ja eben auch der springende Punkt. Das, so, und das ist auch mal irgendwie... Finde ich eigentlich gut, dass du hier mal mit dieser Schreckensanekdote um die Ecke kommst. Denn Ludenzuhälter irgendwie gehen ein und gehen aus.
Ja, das ist immer dieses Gangster-Ding, Gangster.
Und der Background ist einfach nur menschenverachtend und zum Kotzen.
Ja, so. wo führt das hin? Ich meine, guck dir an, ich bin jetzt keiner, der nach Zensur schreit, aber wenn ich jetzt diese neue Unhate Women und so und diese Zitate, okay, aus dem Zusammenhang. Ja, das ist alles irgendwie nicht so gut, ne?
Nee.
So, wo bleibt das hängen? Ich meine, ich sag immer so, ich gehöre zu der Generation Horrorvideo, Horrorgewaltvideo. Und dann hat man uns immer vorgerechnet, wie viele Leichen wir sehen in den 80er Jahren im Fernsehen und auf Video und dass wir eine ganz schlimme Menschen mal werden, weil wir diese ganzen Sachen gesehen haben. Und das war ja auch, wenn du diese ganzen Horror-Splatter-Szenen aus New York Ripper und was es da nicht alle gab, wenn du das einfach aus dem Kontext so einem erzählst, dann denkst du auch, was für schreckliche Filme ziehen die sich denn da rein? Und aus uns sind ja auch normale Menschen geworden. Also ich kenne jetzt keinen, der aufgrund von den Horrorvideos der 80er Jahre zum Mörder geworden ist. Und vielleicht, ich hoffe, ist das mit dieser Rap-Scheiße auch so. Das ist jetzt für uns ultra krass, was die singen. Aber vielleicht checken es die Jugendlichen halt auch einfach doch, dass es Quatsch ist. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die Mädels von heute sich irgendwie jetzt nicht mehr so alles gefallen lassen und auch mal entsprechend zurückschlagen können. Und deswegen habe ich da Hoffnung, dass das nicht irgendwie eine Generation von gewalttätigen Frauenschlägern heranwächst. Oder die dann so heranwachsen, vielleicht doch deutlich andere Wurzeln haben, warum das so ist. Und nicht, weil in der Kunst so asozial gerade über alle Grenzen hinausgeblöckt wird. Aber das ist nur meine bescheidene, kleine Meinung oder Vermutung. Ich weiß nicht, ob es so ist.
Tja, Rap, weiß ich auch nicht. Also, schwieriges Thema, umfangreich. Ja, und
Shahak. Ja, das können wir jetzt, ich bin da ja jetzt überhaupt gar nicht so im Thema drin. Ja, ne? Ja, der hat dann auch einen auf den Sack gekriegt. Ja, gut.
Shahak Shapira mit Flair und mutig auf jeden Fall, was der Shahak Shapira da... Was der da nochmal abfeuert und auch zurecht. Also Flair, ey, mit diesem Kopfgeld, da muss auch irgendwie dann mal klar sein, so, da gibt es eben dann doch Grenzen, ne? Denn wenn der ein Kopfgeld, aber die Sache ist auch, ich kann da jetzt auch nicht gut drüber sprechen, weil ich jetzt en Detail das nicht verfolgt habe, ja. Aber die Sache, dass er dann irgendwie auf eine Frau, also eine Privatperson, Kopfgeld aussetzt, bring mir die für 2000 Euro ran, das geht eben gar nicht. Aber es ist ja auch dann irgendwie so ein...
Aber das ist doch schon kriminell. Warum muss da nicht irgendwer dann auch zusehen, dass sich was in Gang setzt und dann, oder passiert das und wir kriegen das nicht mit? Ich weiß, es kann doch nicht einfach so passieren.
Das, da wird, da, da wird jetzt was passieren, irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob das mit dem Kopfgeld kann ich auch nicht so genau, kann ich jetzt auch nicht so genau beurteilen. Also, weil das ist dann wieder Social Media und da sind manchmal, sind unsere Beamten manchmal recht langsam so. Aber er hat dann ja auch noch einen Kameramann am Kudamm vertrümmt und die Polizei, die Berliner Polizei hat ihn auf dem Kieker. Also, weiß auch nicht, was das soll. Unangenehm.
Ja, da sind wir kleine Lichter. Ich weiß auch, dass ich im IJZ auf ihrem Hardcore-Konzert war. Und dann weiß ich noch, dass ich einen halben Liter Bier getrunken hatte, also ein großes Bier. Und dann dachte, naja, komm, ich fahre nach Hause. Und dann bin ich nach Hause gefahren, in Bielefeld angehalten worden. Polizei, haben sie Alkohol getrunken. Und ich dachte, scheiße, ein halber Liter ist ja doch nicht, ist ja mehr als irgendwie so ein 0,3. Ich so, nein, habe ich nicht. Ja, okay, würden sie denn mal pusten? Ja, na, mache ich, okay. Ich dachte nur, scheiße, ey. Na, dann holten die das Pustegerät, dann habe ich da reingepustet. Und dann fragte der mich, ja, was glauben sie denn, was sie haben? Wie viel haben sie denn? Ich sage, ja, muss ja 0,0 sein, habe ja nichts getrunken. Und dann guckt er mich so an und sagt, ja, stimmt, 0,0, wie sie gesagt haben. Dann fahren sie mal weiter. Ich so, oh. Danach habe ich dann immer 2 Liter getrunken, weil ich dachte, es geht ja.
ja, genau, natürlich. Was war denn dein schlimmstes Verbrechen? Also mein schlimmstes Verbrechen?
Ja, das glaube ich war mein schlimmstes Verbrechen. Jetzt muss ich auch wirklich überlegen, was war denn mein schlimmstes Verbrechen? Was habe ich denn gemacht?
Was war denn, ist das überhaupt ein Verbrechen oder eine Ordnungswidrigkeit? Und wer ruft jetzt bei dir an?
Ja.
Interessanter Klingelton.
Oh, ich weiß, ich kann es von hier nicht erkennen. Aber.
Also ich habe mal, und das ist mein schlimmstes Verbrechen.
Ja.
Bei einem Tante-Emma-Laden, der war geschlossen, könnte man, also ist generell eine gute Musikuntermalung, keine Frage.
Ja, aber guck mal, ich sag jetzt nichts und du drehst gleich den Ton einfach runter. Ist gleich wieder, siehst du, guck, ist weg.
Nee, die Leute wollen auch mal ein bisschen Musik haben hier in dem Ding.
Ach so, ja. Einfach mal ein bisschen Soundtrack.
Disco.
Ah, ich weiß gleich noch, ich hab tatsächlich also Kriminalität von mir.
Und
ja,
da,
ja.
Und da habe ich eine Möhre geklaut. Da lagen draußen echt? Möhren. Da habe ich eine Möhre.
Das ist doch Mundraub, Simon. Du als hungernder Junge vom Lande nach dem Krieg.
Stimmt,
das die war 70er waren auch noch Nachkriegszeit. Darfst du nicht vergessen. Das war 90er wahrscheinlich.
Das war mein krassester Scheiß.
Also, ich erzähle jetzt die kriminellste Geschichte, die ich gemacht habe. Und ich muss sagen, ich bin wirklich gesetzeskonform und ich bin gegen Stehlen von Sachen und so. Aber wir sind ja hier bei der Gangster-Rap-Folge. Wir müssen jetzt hier mit Jesus und Flair müssen wir es ja irgendwie auf eine Augenhöhe bringen. Ja. Da gab es einen großen Medienhandel in Bielefeld. Es war nicht Saturn. Aber es war ein großes Geschäft und es hatte CDs, Platten, Filme, alles. Damals VHS, es war noch in den 80ern.
Gemini.
Und die machten... Na, es war Gemini. Es hieß fast so wie der neue Will Smith-Film. Nur ohne Man. Es hieß einfach nur Gemini.
Ist so, oder?
Und dann... Aber muss ich das jetzt irgendwie... Werde ich für sowas noch... Also pass mal auf...
Verjährt.
Na gut, ist das verjährt?
Nur Mord verjährt
jetzt mal. Nein, ich werde es jetzt juristisch glasklar formulieren. Also jemand, den ich sehr gut kenne. Nennen wir ihn einfach. Er hatte meinen Vornamen und er hatte meinen Nachnamen. Aber es war nicht ich. Ja?
Das ist gut. Gut verschleiert.
Also diese der Person
Name,
jedenfalls.
Anmerkung der Redaktion, Name von der Redaktion geändert.
Ja, genau. Nennen wir ihn Tino Gosse. Tino Gosse. Jedenfalls ist er nach dem, ich war da, genau. Warum war ich in Bielefeld? Ich war auf der Berufsschule Ende der 80er. Und bei Gemini habe ich auch Bodycount gekauft, diese CD. Bodycount. Bodycount ist unser Haus.
Ist das schon kriminell? Copkiller.
Das Copkiller. Und ich habe von Bodycount, natürlich die CD, wo Copkiller drauf
ist. Ja, krass.
Ja, so,
klar. Du hast auch das Werner-Buch mit Besser ist das. Unverfälscht.
Ich habe das, Besser ist das, durfte man hinterher nicht mehr machen, ne? Wegen dem Bier, ne? wegen der Werbung, die vergleichend.
Unser Podcast erlaubt. Ist besser als der von Philipp Fleiter. Mittlerweile erlaubt.
Mittlerweile sehr viel auch kriminelles Zeug aus der eigenen, aber gut, dieser Tino Gosse, den kenne ich ja nur flüchtig. Jedenfalls, Gemini machte Schluss.
Stimmt natürlich nicht, dass unser Podcast besser ist, aber zumindest ist vergleichende Werbung erlaubt.
Ansichtssache.
Ansichtssache.
Und dann war bei Gemini, glaube ich, bei Gemini war schon die Hälfte der Belegschaft war einfach schon entlassen oder wusste, sie werden entlassen, werden arbeitslos sein und die hatten einfach gar keinen Ehrgeiz mehr. Die haben einfach nur noch an den Kassen gesessen und abkassiert. Und dann sind viele Leute, nicht nur Tino Gosse, auch Bekannte dahin und haben die Sachen dann umsonst mitgenommen. Also man muss einfach sagen, ach komm, ich gehe einfach an der Kasse rechts nebenher. Und das ging. Das war den Mitarbeitern egal. Die waren einfach so desillusioniert von ihrer Arbeitslosigkeit. Das hat sie nicht interessiert. Ein Freund von mir, nennen wir ihn Mütze, hallo Mütze, brauchte noch Bücher für sein Studium und hat dann so 10 Bücher Stapel in der Hand genommen und ist neben der Kasse her. Hat keinen interessiert. Dann auch so, ja, die neue Genesis. Da, was ist denn noch da bei Gemini überhaupt? Ja, da ist noch Genesis, diese neue. We Can Dance. Und dann, echt, die brauche ich nicht. Aber kostet ja nichts. Ja, bring mir mal mit. Und dann noch Highway to Hell. Dann gab es noch so AC/DCs, die man gar nicht haben wollte, aber es kostete alles nicht. Dann waren so die letzten CDs, die einen noch so ansatzweise interessierten, mitgenommen. Und ich habe noch so ein Radiergummi mit so einer Stripperin und so ein Daumenkino, wo so ein Kerl sich aussieht, den Arsch zeigt. Solche Sachen habe ich dann noch mitgenommen. Und ich unterschreibe sowas, so ein Verhalten hier wirklich gar nicht. Das finde ich total asozial.
Aber dieser Tino Gosse.
Aber dieser Tino Gosse hat es tatsächlich mal so gemacht. Und ich muss sagen, dafür muss man ihn auch, eigentlich sollte man ihn noch dafür verklagen, aber ist ja jetzt verjährt und ich habe auch seine Adresse nicht.
Nee. Ja. plündern, ne? Plündern.
Ja, es ist die Wahrheit. Es ist Plünderverhalten gewesen. Müssen sich. Tino Gosse war irgendwie 21, 22 und es war Plünderverhalten und es ist auch nicht so genau ist das. Aber ich bin wirklich danach, kann ich sagen, geläutert worden durch
SMS.
Durch SMS? Wieso durch SMS?
Ja, ach, ich habe gerade eine gekriegt, ne?
Ah, ja, okay. Ach so, ich verstehe.
Also, ich dachte, bei dir wären wieder die Sounds.
Nee, ich habe keine SMS gekriegt. Und gut, nein. Das also, hat man dann irgendwann nicht. Und ja, das war das Kriminellste, was ich je gemacht habe, glaube ich.
Ja, aber ich habe ja noch nicht mal Drogen genommen, ne? Ich muss ja am Wochenende 60 Stunden wach bleiben und dann gehe ich in eine Live-Show, um das Spiele zu spielen.
Ist das jetzt das, was du vor dir hast oder was hinter dir ist? Ich habe es nur wo war das? Du hattest es in der Story, ne?
Ja, nee, kommt jetzt am Donnerstag um 7.30 Uhr fangen wir an.
Und du bist aber so alt wie Lutz van der Horst. Ich habe letztes Jahr mit Lutz van der Horst das gedreht für Hirschhausen, dass er 2 Nächte wach bleiben musste. Und ich kann dir sagen, Simon, das ist in deinem Alter ein Albtraum.
Ist ein Albtraum, ne?
Das ist richtig schlimm. Richtig schlimm. Lutz hat gelitten wie ein Hund. Das war grauenhaft. Also schnall dich mal an.
Ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es wohl nicht. Jedenfalls, ich habe ja nie Drogen genommen, ne? Und ja. Jetzt haben ja auch Bekannte davon abgeraten. Ja, Jetzt ist zu spät.
Nein, du bist jetzt Vater, jetzt nicht mehr.
Kurzen Moment dachte ich, na gut, dann nehme ich jetzt mal diese Drogen da, von denen alle sprechen. Und dann dachte ich so, ja.
Aber das ist ja Quatsch, das verfälscht doch dann die Show am Ende.
Das verfälscht
die Show. Der Witz ist doch, dass du in der Show dann total unkonzentriert bist. Wenn du dir da Nasen ziehst, bist du ja total fit.
Ja, eben. Und dann meinten die auch so, nein, Simon, wenn du kokst, dann wackelt dein Unterkiefer. Das ist dann ganz peinlich. Das fand ich auch interessant, dass es mittlerweile schon so Manierismen, Verhaltensauffälligkeiten bei Drogenkonsumenten gibt, die, es gibt es wahrscheinlich schon seit ewig, aber mir war es dann doch neu. So Kiefer wackeln ist nicht cool. Darüber machen sich alle lustig, wenn die Kiefer wackeln. Und dann meinte der eine, Simon, ich weiß, was du nehmen musst. Du musst Crystal Meth nehmen.
Oh Gott, aber dann siehst du doch direkt 10 Jahre älter aus.
Das ist dann überhaupt kein Problem. Und dann
fallen dir die Zähne aus.
Dann
fallen dir bis zu der Show die Zähne aus.
Dann habe ich gesagt, naja gut, dann nehme ich es einmal und dann komme ich in die Samstagabendshow. Und ich meine, natürlich ist ProSieben klug genug und zahlt nur dem wirklich was, der dann auch wirklich in die Show kommt. Also klar wird man auch für den Donnerstag und Freitag, man wird schon gut vergütet. Es ist eine Samstagabendshow, das ist alles ganz spendabel. Die Anstrengungen werden entlohnt. Also das ist ganz tipptopp. Nur, ich sag mal so, wenn man jetzt nach 3 Stunden einpennt am Donnerstag, kriegt man jetzt nicht die Gage für die Samstagabendshow. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ja? Und dann habe ich für einen kurzen... Dann habe ich für einen kurzen Moment gedacht, du, dann nehme ich Crystal Meth und dann tue ich dadurch die Samstagabendshow. Und dann meinte der, ja, hat nur einen Nachteil, man könnte nach einmal nehmen schon abhängig sein.
Und dafür ist die Gage, glaube ich, dann doch nicht gut genug.
Das ist doch wirklich ein Nachteil. Ich glaube, in meinem Leben.
Also, Crystal Meth ballert einen auch so hoch? Macht einen auch so wach oder was?
60 Stunden, gar kein Problem. Gar kein Problem.
Echt?
Der hatte aber, glaube ich, keine Erfahrung damit. Nee, aber meinte, er weiß ja, wie die Fratzen alle aussehen. Will man ja nicht. Und abhängig? Nee. Nach einmal nehmen abhängig. Naja, gut.
Echt? Also das andere, das weiß ich von einem Freund, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, ich glaube, er hieß Tino. Jedenfalls, der hat mir erzählt, das andere mit dem K ist auch sehr wirkungsvoll.
Ja, natürlich, klar.
Er selber ist davon nie süchtig geworden, weil nicht abhängig von so einem Kram. Aber es ist sehr wirkungsvoll und... aber weil es eben eine Droge ist, sollte man es nicht nehmen.
Ja, wir werden die ganze Zeit, wir werden überwacht und so weiter.
Ist diese Folge, gesetzliche Probleme jetzt durch diese Ausgabe hier? Ich weiß es nicht.
Also Tino Gosse kriegt auf jeden Fall, da sind die Wachtmeister morgen an der Tür. Für mich kommt das alles nicht in Frage und natürlich, das wird überwacht mit der Kamera. Und nicht von irgendwelchen Redakteuren, sondern jeder Zuschauer kann selber in den Livestream gehen und gucken, was wir da machen.
Okay, verstehe.
Ja, man kann wahrscheinlich schon Sachen auf die Toilette schmuggeln, die werden uns jetzt nicht nackt ausziehen und den After umkrempeln, wie in Kolumbien. Das werden sie jetzt wohl nicht machen, aber ich hab's nicht vor. Und ich sag mal so, wenn ich da auf der Couch sitze und mein Kiefer wackelt, dann schmeißen die mich achtkant raus. Das wird nicht passieren. Aber ob ich es schaffe, weiß ich auch nicht. Zwei Nächte wach.
Es wäre aber lustig, wenn irgendwie ihr alle einmal scheißen müsst und so Kackproben genommen werden, weil irgendwie...
Ja, natürlich.
Drogentest, Haar an dem Haar abgeschnitten.
Ja. Also, um wieder auf die Verbrecher von nebenan zurückzukommen im kleinen, beschaulichen Gütersloh, an dieser Stelle...
Hör mal, ich hab mal einen Mörder kennengelernt, fällt mir da ein, Mörder. In Gütersloh.
Ah.
Mörder kennengelernt. Es war ganz schlimm. Ich bin aus der alten Weberei rausgegangen, war noch eine Freundin von mir dabei. Wir beiden standen da und dann quatschte der uns an. Der stand da irgendwie rum, der sah aus wie so ein Trapper, so lange blonde Haare und dann so eine Lederjacke. Und dann war der besoffen und dann erzählte der, er wäre jetzt raus. Nach 15 Jahren wäre er endlich raus und hier das und jenes und im Knast. Und wieso, oh, okay. Und irgendwann haben wir natürlich gefragt, wieso er überhaupt drin war. Ja, da hätte er mit seinem Kind... Sein Kind hätte in der Schale gelegen, da war er mit seiner Freundin in der Kneipe und dem Kind. Und dann ist irgendein Typ in die Kneipe gekommen und war da besoffen rumrandaliert. Und dann hat dieser Randalierer das Kind auf den Boden geschmissen. Ja? Und dann ist er, der Typ, der mit uns sprach, hat den auf den Tisch geknallt, das Messer gezogen und ihm die Kehle durchgeschnitten. Direkt gekillt den Typen. Direkt. Und man sagt, ja, Kinder sind ein Trigger. Säugling auf den Boden schmeißt. Dem Kind ist nichts passiert irgendwie, aber natürlich ist das scheiße. Ist ja gar keine Frage.
Ja, ist auch ein Verbrechen.
Es ist ein Trigger, wenn du dann so ein halbgarer Bekloppter bist. Boah. Ja, das war Mord. Der saß im Knast nicht wegen Totschlag, ganz glasklar wegen Mord in den Bau gekommen. Und aber dann ist das so, dann steht er da die ganze Zeit und es war irgendwie nachts um zwei und die ganze Zeit labert der und zeigt uns noch so ein Messer, hier, das habe ich immer dabei, dann hat er so ein fettes Rambo-Messer und fuchtelt dann da rum und du stehst da und dann weißt du nicht, wie du den Typ loswerden sollst.
Also viel aggressives Potenzial hat er ja.
Ja, der war dann so aggro, aber der war nicht aggro gegen uns, aber der war dann so aggro die ganze Zeit und dieser Wichser und so und jetzt, das erste war, da war ich bei meiner Mutter, die habe ich zum ersten Mal wieder gesehen. Ja, und dann... Und wir beide so, ja, haben dann so ein bisschen gequatscht. Ja, und die arbeitete bei der Justiz auch irgendwie, die dabei war. Und die meinte, ja, wenn das kein Totschlag war, sondern Mord, dann bist du hart am Start. Wie soll ich das nennen?
Ja,
also,
ja.
Das ist jetzt echt kein Kavaliersdelikt, ne?
Nee, ist kein Kavaliersdelikt und dann werden
schnell... Also irgendwann ist der abgehauen, der ist dann abgehauen und wir sind dann auch schnell abgehauen mit dem Taxi. Also klar, ne? Aber die...
Man triggert den dann ja. Ja, natürlich.
Ja, nee.
Dann werden ja auch immer die Stimmen lauter. Ist unser Justizsystem hart genug? Sind die Strafen hart genug? Aber ich habe mir heute überlegt, guck mal, mein schlimmstes Verbrechen war die Möhre. Ne? Obwohl das Justizsystem so lasch ist. Hätte ich ja eigentlich sagen können, ich breche direkt beim Tante-Emma-Laden ein, weil mich erwartet eh keine Strafe. Habe ich nicht gemacht. Also irgendwie scheint ja das Justizsystem, was wir haben, auch so eine vernünftige Gewichtung zu haben. Plus, wenn der nochmal einen ansticht, dann landet der, glaube ich, in Sicherheitsverwahrung. Und das ist ja sowas, was selbst die EU anprangert in Deutschland. Also so lasch ist es bei uns dann auch wieder nicht. Also wenn man diese Doku da im Ersten gesehen hat, wo dann auch mal ein Spielsüchtiger auf ewig und drei Tage hinter die schwedischen Gardinen kommt. Also klar, am Anfang die jungen Menschen, die rutschen immer noch so durch. Aber wenn die der schiefen Bahn treu bleiben, dann irgendwann immer wieder Knast. Das ist nicht gut. Und dann kommen sie auch irgendwann gar nicht mehr raus. Da möchte ich einen jungen Menschen nennen. Aus Gütersloh.
Ja.
Aber vielleicht zum Abschluss. Wir können ja das liefern, was der Konkurrenz-Podcast aus Gütersloh nicht kann. Das sind die kleinen, beschaulichen Sachen. Der Meisterdieb Baschkin ging mit seiner Bomberjacke damals in Hertie rein und kam raus, machte seine Bomberjacke auf und es kamen drei Chipstüten heraus, die sowas von knistern, die hatte er sich geschnappt und jeder hat eine gekriegt. So, um diesem jungen Mann mal ein ehrenwertes Denkmal zu setzen im Nachhinein. Und ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Aber meine Liebe, ich bin ja zweimal aufs Thema Promi gekommen heute, obwohl das gar nicht unser Thema war. Das ist auch vielleicht immer ein bisschen peinlich. Aber ich wollte ja noch die beste Promi-Geschichte ever erzählen.
Solange es alles sehr kriminell ist, ist ja gut.
Die Geschichte ist nicht kriminell, die ist einfach, finde ich, ein bisschen lustig. Oder hast du noch eine kriminelle Geschichte? Sonst würde ich das vielleicht mit dem kleinen Schmankerl ausklingen lassen.
Ralf Richter wurde doch festgenommen. Der wurde doch festgenommen bei der Premiere von Bang Boom Bang, weil er Koks geschmuggelt hatte.
Ist so.
Und dann hat er mir auch erzählt, ja was, das ist doch, das hätte er bloß mitgenommen, er wäre die Strecke doch eh gefahren. Ja,
er hat es nur einem Kumpel
in Was ist das überhaupt? Ich bin doch eh gefahren, einfach nur, das war dann halt dabei.
Er hat es
hat er dir auch erzählt.
Ja, weil in München ein anderer Preis war als in Hamburg.
Stimmt, stimmt.
Es war in München ein anderer Preis als in Hamburg. Deswegen, er hat ihn nur mitgenommen, ja.
Ja, was ist denn da? Ja, hast du recht, stimmt, ja.
Ja, das war ein Freundschaftsdienst.
Ja,
also das war nicht fair. Bei der Premiere.
Ich weiß auch noch eine sehr kriminelle Geschichte, aber sag du erstmal, ich weiß noch eine sehr kriminelle Geschichte.
Okay, meine schlimmste Promi-Geschichte ever, wobei meine Anekdoten von früher, die gingen ja schon bei den lustigsten Momenten ein bisschen unter. Egal, also ich hatte den Comedy-Preis gekriegt und Frank Elsner hatte ihn nicht gekriegt. Und es wurde moderiert von einem großen Comedy-Star. Ich weiß nicht mehr genau, wer hat den Comedy-Preis moderiert, als ich das gekriegt habe. Es war...
Also die Laudatio war von Hartwig, das weiß
Hartwig,
ich
Hartwig? Nee, der hat Elton vs. Simon. Das war die Elton vs. Simon-Geschichte.
Nee, Hartwig hat Comedy Street, ganz bestimmt.
Guck mal, der Daniel Hartwig. Und moderiert hat... Wer hat denn nochmal nach Atze moderiert, Thilo? Doch, Dieter Nuhr hat moderiert. Und im Publikum... saß, glaube ich, vielleicht sogar Barbara Schöneberger. Ich weiß es nicht genau. Und ich bin also wirklich am nächsten Morgen ziemlich stolz zu der besagten Bäckerei gegangen, von der ich eben schon erzählte. Und dachte natürlich, dass ich der Geilste der Welt bin, der ich ja auch vielleicht in den 10 Minuten sogar war. Weiß man nicht. Also wenn ich der Geilste der Welt war, dann vielleicht in diesen 10 Minuten, so dachte ich. Und da sagte die Bäckereifrau, die hatte mich gesehen und sagte, oh, gestern Comedy-Preis. Gestern Comedy-Preis. Ich so, ja. Ich hab ihn so, dachte ich mir. Ah, oh, das war gut. Ah, oh, mit dem Atze. Ne? Ich mag den Atze so gern. Und ich so, Atze? Atze hat ja das Jahr davor moderiert. Atze war da. Harpe Kerkeling, den mag ich auch so gern. Ich so, Harpe Kerkeling, der war das Jahr zuvor da. Ah, super. Ah, wo lief das? Super RTL, ne? Ja. Da hatte sie die Wiederholung gesehen. Sie hatte die Wiederholung aus dem Vorjahr gesehen. Und hat mein stolzes Haupt ungerammt in den Boden gedonnert. Und es war ja auch scheißegal, weil Comedy-Preis war geil. war.
Ja, ja.
Sie hatte nur nicht die Live-Show auf RTL mit Marktanteil 20%, sondern halt.
Sondern die Konserve.
Die Konserve und ja, da wird man doch von ganz oben ganz schnell wieder runtergeholt. Ja, das fand ich irgendwie lustig, weil das so schön von
Hochmut. Aber ich dachte, jetzt kommt noch was Kriminelles. Ich dachte jetzt, hast du ihr dann die Brötchen geklaut.
Nee, das war nur, leider nichts Kriminelles, das war nur diese Promi-Anekdote, das war nur eine assoziative Brücke, wegen dieser Corvette eben. Das war derselbe Kiosk, wo auch die Corvette davor immer stand. Die ich ja auch geil fand. Ich fand die Corvette auch geil und ich mochte ihn auch. Und ich habe auch mit den
Corvette ist ja auch was Schönes.
Es ist immer so, das stören tun ja nur die halbstarken Kriminellen, die ihre Kräfte messen wollen. Die sind die Gefährlichen. Aber wenn die Kriminellen da, ich sag mal, in ihren Wettbüro, okay, das ist jetzt ein bisschen Pauschalisierung, aber auf dem Eigelstein sind, ist das da immer, glaube ich, ich weiß es nicht. Die sollen machen, was sie meinen. Das ist ja nicht meine Abteilung. Und es gibt ja so viele Leute, die eben von Kriminellen leben. Bitteschön. So, deine kriminelle Anekdote.
Ja, zum Thema Halbstarke passt das ganz gut. Als unser Onkel Wilfried in die Rente kam, 60, er ist leider nicht älter als 60 geworden, aber da, also ins Rentenalter so langsam, da kaufte er sich so eine dicke, fette BMW, so ein riesen Motorrad. Und das ist auch so Abteilung, auf dem Lande ist es egal. Und dann kam er nämlich zu uns mit dieser fetten BMW, mit seiner löchrigen Korthose, Sandalen und im T-Shirt, kein Helm.
Pudelmütze.
Pudelmütze hatte er auf, genau. Und das war schon, ich glaube, das war schon deutlich, es war nicht 70er, es war 95, 96, wo das ganz klar, wo man das nicht mehr machte. Und er fuhr mit diesem fetten Motorrad mit Sandalen oder nur so Schlappen und der Pudelmütze. Und ich dachte mir, Junge, 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 da können die Polizisten noch so nett sein, aber das würde wahrscheinlich doch ein kleines Strafgeld nach sich führen.
Ich glaube auch.
Das ist noch die Mega-Crime-Story zum Schluss.
ja. Und damit verweisen wir vielleicht wieder an den befreundeten Podcast aus Gütersloh. Und nächste Woche widmen wir uns wieder mehr unserem medialen Kosmos oder wie auch immer, was sich auch immer da für ein Thema auftut. Aber ein kleiner
Falls Diskurs, wir dann in 7 Tagen nicht im Knast sitzen. Das könnte jetzt doch zu viel, weil das alles nicht eindeutig und schwammig und dann sitzen wir. Dann kommt die nächste Folge halt direkt von schwedischen Gardinen.
Ja, aus den
aus schwedischen Gardinen? Ja.
Die Staatsanwaltschaft hat mitgeschrieben.
Ja, so ein Notizzettel und da steht jetzt einiges drauf auf dem Sündenzettel. Ja.
Und Klaus Pfeiler mit den Lampen von Harald steht da auch schon drauf, du. Pass mal auf.
Genau, ja, das war eine Top-Story.
Okay, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche. Tschüss.